WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
4. Juni 1834. In Preußen wird das Abitur zur Voraussetzung für ein Studium.
Der junge Mann war hochbegabt. Gerade einmal 5 Jahre hatte der 17-Jährige das Gymnasium besucht. Jetzt wollte er sein Jurastudium aufnehmen, aber ausgerechnet in diesem Sommer 1834 war es vorbei mit dem problemlosen Übergang zur Universität.
Jeder Schüler, welcher sich einem Berufe widmen will, für den ein 3- oder 4-jähriges Universitätsstudium vorgeschrieben ist, muss sich vor seinem Abgange zur Universität einer Maturitätsprüfung unterwerfen, und zwar ohne Unterschied, ob er seine Vorbereitung auf einer öffentlichen Schule oder durch Privatlehrer erhalten hat.
So wollte es das kaiserliche Reglement vom 4. Juni 1834. In Preußen und bald darauf im gesamten Deutschen Bund galt: ohne bestandene Prüfung kein Studium. Der ehrgeizige junge Gymnasiast hatte keine Wahl. Er musste durch den Prüfungsmarathon. Der Bildungshistoriker Dr. Rainer Bölling:
Es gab vor allen Dingen die schriftlichen Arbeiten. Das waren ein deutscher Aufsatz, ein lateinischer Aufsatz, eine mathematische Arbeit. Und dann gab es Übersetzungen. Es war 1834 ein griechischer Text ins Deutsche zu übersetzen, noch ein kürzerer deutscher Text ins Lateinische und auch ein Text ins Französische. Dann kam gegebenenfalls auch noch eine Religionsarbeit dazu. Wenn man sich das klar macht, in einer Woche 7 schriftliche Arbeiten, da saßen die vormittags und auch nachmittags noch und mussten also in dieser Woche ihr gesammeltes Wissen aus diesen Fächern präsent haben.
Für den intelligenten 17-Jährigen kein Problem. Er bestand die Prüfung mit Bravour und so wurde ihm im September 1834 das neue Reifezeugnis ausgestellt mit dem Wunsch,
dass er den günstigen Erwartungen, wozu seine Anlagen berechtigen, entsprechen werde.
Die Prüfungskommission hoffte auf einen weiteren kaisertreuen Staatsdiener. Vergebens. Der junge Mann hieß Karl Marx und bestand als einer der ersten die neue Prüfung. Er wurde Publizist und Philosoph, eine Ausnahmekarriere, denn wer die Universität in den 1830er Jahren besuchte, ging eigentlich in den preußischen Staatsdienst. Und da wurden die Stellen knapp.
Auslöser für die Neuordnung des Abiturs war die Sorge vor einer Überfüllung der Universitäten und daraus resultieren vor einem allzu großen Andrang in den Staatsdienst. Und die Verbindlichkeit des Abiturs sollte diesen Zustrom eindämmen.
Überfüllte Universitäten, schlechte Berufschancen, was heute immer noch die Bildungsdiskussion bestimmt, hat bereits die preußische Verwaltung beunruhigt. Schon vor dem Reglement sollte 1788 ein erstes Abituredikt den ungeregelten Zugang zu den Hochschulen bremsen. Denn dort herrschten längst unhaltbare Zustände. Der Kanzler der Universität Halle beklagte 1787,
dass sich unter den jungen Leuten, welche die Universität besuchen, beständig eine nicht geringe Anzahl von solchen Subjekten befindet, die nicht allein in gelehrten Sprachen, sondern auch in den übrigen, noch wichtigeren Kenntnissen, die sie von der Schule mitbringen sollten, so unwissend sind, dass ihre Unwissenheit bald Mitleid, bald Widerwillen erregen muss. Es ist natürlich, dass die Leute, die keinen Grund gelegt haben, auch keinen Grund bauen können. Und dass sie von der Universität ebenso unwissend weggehen, wie sie hingekommen sind.
Aber die Einführung des Abiturs 1788 blieb unverbindlich. Großbürgertum und Adel fürchteten um die Karrieren ihrer Söhne und prompt gab die preußische Verwaltung nach. Sie erklärte:
Damit ist keineswegs beabsichtigt, die bürgerliche Freiheit zu beschränken, dass nicht jedem Vater freistehen sollte, einen unreifen und unwissenden Jüngling zur Universität zu schicken.
Dr. Rainer Bölling:
Bis 1834 konnte man in Preußen auch ohne bestandenes Abitur ein Hochschulstudium aufnehmen. Mit einem Zeugnis der Untüchtigkeit, das man da ausgestellt bekam, blieb man nur von öffentlichen Stipendien ausgeschlossen.
Dieses Privileg beendete die Abiturordnung von 1834. Zu groß war nun die Angst vor einem akademischen Proletariat. Dazu kam die Furcht vor politischer Rebellion.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten.
In Preußen und im Deutschen Bund formierte sich die liberal-bürgerliche Opposition. Auf dem Hambacher Fest 1832 hatten vor allem Studenten ihren Einheits- und Freiheitswillen demonstriert.
Der Deutsche Bund als Hüter der Restauration hatte Interesse an einer effektiveren Kontrolle politischer Aktivitäten unter der akademischen Jugend. Und die zu kontrollieren, das war nun an den Gymnasien, die ja unter staatlicher Aufsicht standen, viel einfacher als an den Universitäten. Und deshalb war das Interesse eben schon an den Gymnasien dafür zu sorgen, dass politisch Verdächtige nicht so leicht an die Universitäten gelangten.
Das verbindliche Abitur von 1834 war aber nicht die einzige politische Kontrollinstanz.
Dieses Bestreben, die politische Gesinnung der Schüler zu kontrollieren, das wird auch in anderen Erlassen offensichtlich. Zum Beispiel wurde ja auch die Einrichtung des Klassenlehrers geschaffen, der eben besonders darauf achten sollte, welchen Lebenswandel die Schüler führten.
Die politische Restauration hatte den höheren Schulen damit das Bildungsideal des großen preußischen Reformers Wilhelm von Humboldt gründlich ausgetrieben.
Der wahre Zweck des Menschen, nicht der, welchen die wechselnde Neigung, sondern welche die ewig unveränderliche Vernunft ihm vorschreibt, ist die höchste Bildung seiner Kräfte zu einem Ganzen. Zu dieser Bildung ist Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung.
Hatte Humboldt einst geschrieben, aber vom Leitbild einer freien, gebildeten Persönlichkeit war in der Abiturordnung wenig geblieben.
Der Humanismus hat in der Geschichte des Abiturs auch im 19. Jahrhundert keine zentrale Rolle gespielt.
War für Humboldt noch das Griechische der Schlüssel für eine allumfassende Bildung, setzte das neue Reglement andere Akzente.
Das Lateinische wird schon 1834 wieder stärker gewichtet als das Griechische aus Humboldt-Zeiten. Die Betonung des Lateinischen hat eine andere Quelle, das ist Rückgriff auf die Tradition der Kirche, der alten Lateinschulen.
Das Abitur 1834 war ein starrer Wissensdrill und so dürfte die Erfahrung des Scheiterns so alt sein wie die Reifeprüfung selbst.
Eigentlich habe ich den Stoff, das Wissen drauf gehabt und ich saß in diesem Vorbereitungsraum und ich saß da vor meinem Blatt und ich habe gelesen, hab's zweimal gelesen, hab's dreimal gelesen, da waren die 20 Minuten um und ich wusste noch nicht mal meinen Namen. Ich wollte echt nur noch rausrennen und heulen.
Heute wie damals, Prüfungsangst, Stress und Versagen. Schon 1836 mahnte der Medizinalrat Dr. Karl Lorenzer in einer Fachzeitung:
Die Gesundheit und Lebenstüchtigkeit der Gymnasiasten nimmt durch die Vielzahl der Unterrichtsgegenstände massiv Schaden.
Das preußische Kultusministerium reagierte und forderte die Lehrer auf,
die einzelnen Anforderungen an die Abiturienten so zu ermäßigen, dass jeder Schüler von hinreichenden Anlagen und von gehörigem Fleiß der letzten Prüfung mit Ruhe und ohne ängstliche Vorbereitungsarbeit entgegensehen könnte.
Abiturienten lernen zu viel, sie lernen zu wenig oder sie lernen das Falsche, hieß es schon im 19. Jahrhundert. Vor allem der altsprachliche Wissensdrill kam auf den Prüfstand. Die Dominanz des Lateinischen missfiel dem deutschen Kaiser Friedrich Wilhelm II. So sehr, dass er auf der Schulkonferenz 1890 persönlich intervenierte.
Wer selber auf den Gymnasien gewesen ist und hinter die Kulissen gesehen hat, der weiß, wo es da fehlt. Und da fehlt es vor allem an der nationalen Basis. Wir müssen als Grundlage für das Gymnasium das Deutsche nehmen. Wir sollen junge, nationale Deutsche erziehen und nicht junge Griechen und Römer. Weg mit dem lateinischen Aufsatz, er stört uns. Und wir verlieren unsere Zeit für das Deutsche darüber.
Der lateinische Aufsatz fiel dem Machtwort Friedrich Wilhelms zum Opfer. Er wurde aus dem Abitur gestrichen. Aber nachhaltiger als die kaiserlichen Abneigungen veränderten die Umbrüche der Gesellschaft die Schullandschaft.
Es gibt bis zur Jahrhundertwende kleinere Änderungen der Abiturordnung. Aber wichtiger war eigentlich, dass dieses humanistische Gymnasium auf die Herausforderung von Naturwissenschaft und Technik, die sich im 19. Jahrhundert stellten, nicht entsprechend eingehen konnte.
Und so bekam das humanistische Gymnasium Konkurrenz.
Es entstanden eigentlich zwei wichtige neue Typen höherer Schulen. Das war einerseits das Realgymnasium, das neuere Sprachen als Schwerpunkt hatte. Und weitere neue Schule war die Oberrealschule, die kein Latein hatte, die eine neuere Fremdsprache lehrte und dann eben einen Schwerpunkt auf den Naturwissenschaften hatte.
Nur widerstandslos wollten die sogenannten Humanisten ihr Abiturmonopol und die exklusive Stellung ihrer Schulform nicht hergeben.
Manche Humanisten qualifizierten diese Realschulen gern als Nützlichkeitsanstalten ab. Und es gab heftige Kontroversen zwischen diesen Humanisten und den Realisten. Und zwischen diesen Schulformen kommt es dann zu einem Kampf um Berechtigungen am Ende des 19. Jahrhunderts, der damit endet, dass diese drei Schulen gleichgestellt werden. Also alle drei Schulen können ein Abitur ausstellen, das zum Universitätsstudium berechtigt.
Unabhängig vom Schultyp war das Abitur um die Jahrhundertwende der Schulabschluss einer wohlhabenden Minderheit. Gerade einmal 2% eines Altersjahrgangs erwarben den Hochschulzugang. Mädchen blieben vollends ausgeschlossen.
1900 war Baden der erste Staat, der Frauen zum Abitur zuließ. In Preußen wird dann 1908 eine Reform des höheren Mädchenschulwesens vorgenommen. Seitdem ist der Anteil der Mädchen an den Abiturienten im Laufe des 20. Jahrhunderts fast ununterbrochen gestiegen. Es gibt einen kleinen Einbruch in der NS-Zeit, aber schon Anfang der 40er Jahre steigt der Frauenanteil wieder. Und dieser Prozess hat sich fortgesetzt. Und zu Beginn der 1990er Jahre haben die Mädchen erstmals unter den Abiturienten die 50%-Marke überschritten. Und heute sind 56% der Abiturienten Mädchen.
Dabei blieb das Abitur auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein privilegierter Abschluss. Bis 1960 erschwerte das Schulgeld den Zugang zum Gymnasium. Die konservative Grundstimmung der 50er Jahre festigte die ungleiche Verteilung der Bildungschancen.
Für weitergreifende Änderungen war damals noch nicht das Klima. Und da hat nun sicher eine Rolle gespielt, dass überhaupt der Blick gelenkt wurde auf die Notwendigkeit, mehr Abiturienten zu haben, um den Lehrernachwuchs, aber auch Nachwuchs für die übrigen akademischen Karrieren zu haben.
Es war der Religionsphilosoph und Pädagoge Georg Picht, der Mitte der 60er Jahre die Bundesrepublik mit seiner alarmierenden Bestandsaufnahme aufrüttelte. Das CDU-Mitglied Picht forderte eine Bildungsrevolution, um die Katastrophe zu verhindern. Er kritisierte,
dass die gesamte Struktur unseres Bildungssystems, das die Klassenstruktur der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zementiert, den gesellschaftlichen Realitäten des 20. Jahrhunderts nicht mehr entspricht.
Das Bildungssystem verkrustet, das Abitur ein Nadelöhr. Picht schrieb,
der bisherige wirtschaftliche Aufschwung wird ein rasches Ende nehmen, wenn uns die qualifizierten Nachwuchskräfte fehlen, ohne die im technischen Zeitalter kein Produktionssystem etwas leisten kann. Wenn das Bildungswesen versagt, ist die ganze Gesellschaft in ihrem Bestand bedroht.
Akademikermangel gefährdet Produktivität und Wohlstand. Diese Warnung zeigte Wirkung. Zudem entfachte die Studentenbewegung eine unüberhörbare Bildungsdiskussion. Mehr Chancengleichheit sollte das Abitur von den Fesseln der sozialen Herkunft befreien. Die Zeit war reif für eine grundlegende Veränderung. Sie kam 1972.
Die Oberstufenreform ist sicher einer der wichtigsten Einschnitte in der Geschichte des Abiturs in Deutschland. Denn es wurden ja die Schultypen aufgelöst und die Abiturienten konnten jetzt ihre Abiturfächer nach individuellen Schwerpunkten wählen. Das hat es vorher nie gegeben.
Das Abitur als Ausweis eines persönlichen Profils, um möglichst früh die eigenen Stärken zu entwickeln, das war ein Ansatz, der den Schülern den Zugang zur Universität und das Studium erleichtern sollte. Aber die Kinder der Reform wurden mit einer rasant veränderten Hochschullandschaft konfrontiert. Noch einmal der Bildungshistoriker Dr. Rainer Bölling.
Der Vorteil der Oberstufenreform besteht sicher darin, dass Schüler eben stärker nach individuellen Neigungen und Fähigkeiten ihre Fächer wählen können. Nun ist allerdings dieser Gedanke durch den Numerus Clausus eigentlich konterkariert worden. Und jetzt waren eben Punkte, die man fürs Abitur erwarb, wichtig. Und nach allen Erfahrungen kann man sagen, dass Schüler eben auch ihre Fächer gewählt haben unter dem Gesichtspunkt, wo sich am leichtesten viele Punkte erreichen ließen. Und insofern ist dieser Gedanke der Schwerpunktsetzung im Hinblick auf ein Studium nicht so zum Tragen gekommen.
Die Reform wurde zurückgefahren, sogenannte Kernfächer gehören wieder zur Prüfung. Aber wie das Abitur in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts auszusehen hat, darüber wird weiter erbittert gestritten. PISA-Schock, Turbo-Abitur in 12 Jahren, Zentralabitur. Das Zeugnis der Reife ist auch heute noch eine große bildungspolitische Baustelle.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 17:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de